Heute bei Behind the Sea Marcel Erian, er ist COO bei Rebuy und wir haben uns darüber unterhalten, wie sein C-Level-Leben dort gestaltet ist. Rebuy kennen vielleicht einige, weil sie sich schon mal dort ein Elektronikgerät gekauft haben, genauso wie ich das auch einmal getan habe. Wenn man dort mitten im Herzen Berlins in das schöne Office von Rebuy kommt, dann merkt man, dass Kreislaufwirtschaft nicht nur zum Geschäftsmodell gehört, sondern auch von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt wird. Dort gibt es zum Beispiel Food Exchange Ecken und auch Plätze, wo man Kleidung und Schmuck austauschen kann. Also einfach so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander Themen weitergeben können, die sie vielleicht zu Hause nicht mehr benötigen. Wir haben über Wahrnehmung im C-Level gesprochen, also wie nehmen mich andere wahr? Das ist ja ganz wichtig im Vergleich zu einer Rolle, wo man nicht so viel Strahlweite hat. Dann haben wir auch darüber gesprochen, dass er am Anfang sich stark in viele breite Themen eingearbeitet hat, denn in der Expertenrolle hat man ja meistens seine zugewiesenen Aufgaben und das muss man im C-Level natürlich wahnsinnig stark erweitern. Warum das Fahrrad eins seiner wichtigsten Ankerpunkte jeden Tag ist und er ein absolut großer Fan davon ist, seine Gedanken sehr roh zu teilen, auch mit seinem Team, um dann Feedback zu bekommen. Das alles gibt es gleich im Podcast, also unbedingt dranbleiben und bis zum Schluss durchhören. Los geht's! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Marcel, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Franz.
Schön, dass ich heute zu Gast sein darf bei Rebuy. Als ich reingekommen bin, habe ich gleich gesehen, ihr habt so einen Food Exchange, ihr habt so Bücherecke, also das ganze Thema Kreislaufwirtschaft. Es gibt auch Klamotten und Schmuck-Exchanges. Das ist nicht nur euer Geschäftsmodell, sondern das lebt ihr quasi auch.
Das gehört tatsächlich zur DNA von dem Laden dazu. Viele kommen auch zu Rebuy, sind bei Rebuy, weil ihnen genau das wichtig ist. Gilt auch ein Stück weit für mich.
Ja, absolut. Ist auch ein sehr, sehr schöner Office Space hier. Also jeder, der mit euch vielleicht Partnerschaft hat oder so, empfehle ich auf jeden Fall mal vorbeizukommen. Echt toll. Ja, aber bevor wir reinstarten, und wir sind ja eigentlich schon fast ganz drin, stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann geht's los.
Ja, ich bin Marcel Erian, bin 41, bin Vater von 4 Töchtern, verheiratet, habe im Grunde sehr klassischen Hintergrund in der Ausbildung, bin Betriebswirt und in den letzten fast 20 Jahren berufstätig, immer in so Rollen, die nah an Finance und Operations hängen und mich da so von links nach rechts im Grunde von Südosteuropa bis nach Berlin gehangelt. Bin gebürtiger Österreicher und mittlerweile sehr überzeugter Europäer und immer relativ grantig an der Grenze, wenn da schwer bewaffnete Polizei in Schengen-Grenzen steht. Das merkt man leider immer mehr, dass solche Tendenzen kommen. Bin aber gleichzeitig sehr offen, was auch den Wohnort und das Arbeiten auch international anbelangt.
Ja, sehr cool. Was ist härter, C-Level oder 4 Töchter?
Gute Frage. Wenn sie gesund sind, C-Level. Wenn sie, wie vor ein paar Wochen, 2 davon einen Gips haben, dann
Töchter.
Mehr so die Töchter.
Okay, also Resilience-Training von dir, die Tipps sind einfach 4 Töchter oder 4 Kinder kriegen, dann...
Ja, das verlagert den produktiven Tag in die Randzeiten und dazwischen ist viel Schubsen, Organisieren.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir haben schon ein bisschen am Anfang eingeläutet, Rebuy, Kreislaufwirtschaft. Ich habe natürlich immer mal wieder auch, wenn ich Gäste treffe im Podcast, frage ich auch immer so in meinem Umfeld oder sage halt so, ja, wen ich dann spreche und dann sagen die so, Rebuy, das ist der eBay-Konkurrent. Das habe ich zum Beispiel oft gekriegt. Stimmt das oder erklär doch mal, was Rebuy genau macht.
Genau, was macht Rebuy genau? Wir handeln mit gebrauchten Produkten. Wir konzentrieren uns auf 2 Kategorien. Das ist zum einen die Elektronik, also vor allem natürlich Handys, Tablets, Laptops, aber auch so spannende Produkte wie Kameras, GoPros, Konsolen, die wir wirklich ankaufen von Einzelpersonen, von privat zum sehr großen Teil. Die werden geprüft von uns, auch sehr genau, mit viel Aufwand, technisch und auch manuell, werden wieder hergerichtet, aufbereitet, repariert, je nachdem, was notwendig ist, und dann auch wieder an Einzelpersonen verkauft. Das Gleiche natürlich mit ein bisschen anderen Aufbereitungsaufwand machen wir für Medien. Das sind vor allem Bücher, CDs, DVDs, die ebenso von Kunden an uns geschickt werden, die wir ankaufen und auf Lager legen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu dem Geschäftsmodell von den anderen. Wir sind tatsächlich die, die handeln damit und die Ware auch dann besitzen und dafür aber auch eine Garantie übernehmen. Und damit hast du als Kunde immer so eine gewisse Sicherheit, dass sich das jemand wirklich genau angeschaut hat und nicht einfach nur die Rumpelkammer bei dir landet.
Absolut. Ich glaube, das ist wirklich der essentielle Unterschied, den ich auch in der Recherche gemerkt habe, wo ich auch sage, die jetzt zuhören und vielleicht auch dachten, es wäre so ähnlich wie der andere Konkurrent sozusagen oder der andere Mitbewerber. Ihr bereitet die Sachen sozusagen auf und kauft die
vorher von dem. Wir kaufen die wirklich an, die gehören wirklich uns und wir verkaufen die dann auch weiter. Wir geben in der Elektronik 3 Jahre Garantie. Das ist mehr, als die meisten Hersteller auf die Neuware machen, zumindest ohne Aufpreis.
Stimmt.
Und sehen aber auch, dass das gut funktioniert.
Ja.
Viel von dem, was wir tun, basiert auch darauf, Vertrauen aufzubauen. Es ist uns wichtig, dass wenn du an uns was verkaufst, du mit einem guten Gefühl uns dein Telefon, das ja auch nicht billig ist, für dich nicht billig war und wo du ja noch relativ viel Geld kriegen solltest von uns, dass du uns mit einem guten Gefühl schickst. Und selbst wenn wir aus irgendeinem Grund sagen, wir können es nicht ankaufen, weil es technisch kaputt ist oder weil es vielleicht auch nicht mehr das Modell ist, mit dem man noch gut handeln kann, du es wieder zurückkriegst in einem Zustand, der dich wiederkommen lässt.
Ja. Sehr cool. Ja, wir linken auf jeden Fall auch alles da mal hin. Dann können sich die Zuhörenden, die jetzt sozusagen aufmerksam geworden sind, einmal das anschauen, was ihr genau macht und natürlich auch eventuell dann euren Marktplatz sozusagen nutzen. Wie bist du denn ins C-Level oder in die erste C-Level-Rolle gekommen? Kannst du mal kurz so ein bisschen Abriss geben, wie sich das ergeben hat?
Ja, ich bin in die erste C-Level-Rolle gekommen vor 6 mittlerweile. Nachdem ich davor immer in so Mischrollen unterwegs war, also Finance Operations vor allem. Ich habe bei der Zalando im Operations-Bereich tatsächlich das Controlling mit aufgebaut, so zwischen 2013 und 2018. Und da war für mich irgendwann, obwohl das ein ziemlich cooler Laden ist und auch eine wirklich tolle Entwicklung in sich auch hat und eine Entwicklungsdynamik auch hat, irgendwann einfach gut. Ja? Und ich habe mich umgeschaut und habe tatsächlich durch einen Missklick in LinkedIn Kontakt mit einem Geschäftsführer gekriegt. Ja? Ich habe mich einfach verklickt. Der hat mich sofort angeschrieben und gemeint, hey, hättest du nicht Interesse, das ist ein cooles Profil. Und das ist dann ziemlich direkt zu einem Gespräch geworden über, ja, wir brauchen einen CFO und du könntest das doch eigentlich und passt es. Und das waren interessante, auch ziemlich herausfordernde 1,5 Jahre, in denen ich im Grunde den Finance-Bereich ein Stück weit umgebaut, organisiert habe, die Finanzierungsthemen vor allem auch betreut habe und gerade so dieses immer die Inner Workings von dem Finance-Thema mitgestaltet habe. Und ich bin im Herzen ein Prozessor. Ja. Ich habe im Grunde irgendwie, egal was ich gemacht habe, immer darauf geschaut, dass es sauber funktioniert, dass dokumentiert ist, dass transparent ist, dass klar ist, dass jeder weiß, was er tun muss und dass die Abläufe irgendwo Sinn ergeben und das hat dort massiv geholfen. Ich habe dann irgendwann Rebuy tatsächlich beim Radfahren gesehen. Das ist da gar nicht so weit von mir zu Hause, einer der Standorte und habe mir gedacht, das ist eigentlich interessant, was ist denn das? Habe das gegoogelt, kannte das vorher nicht und bin dann zufällig von einem Headhunter angesprochen worden auch. Wusste schon, was das ist und war so, ja, cool, klingt spannend.
Wahnsinn, lustiger Zufall.
Was für mich tatsächlich ausschlaggebend war, waren eigentlich 2 Dinge. Das eine Thema war, es ging um die Finance und um die Operations-Rolle.
Okay.
mit der Perspektive, wahrscheinlich nur eine davon wirklich langfristig zu machen, aber die beiden Rollen mal zusammenzuführen in der Situation und eben die Operations-Themen dazu. Und das war mir ein Anliegen, da wieder ranzukommen.
Cool. Ja, echt spannend. Also es ist ja lustig, dass du da dich da verklickt hast und dann die erste C-Level-Rolle durch quasi einen digitalen Kontaktpunkt gekommen bist. Echt spannend. ja, klasse. Das heißt, du hast nicht nur eine Rolle sozusagen schon im C-Level gehabt, sondern ist ja schon deine zweite, beziehungsweise intern von Rebuy warst ja auch mal CFO, COO und jetzt COO sozusagen. Was sind denn so Learnings, die du in den Rollen für dich entwickelt hast oder gefunden hast, wo du gesagt hast, so, oh, da war ich vielleicht gar nicht drauf vorbereitet oder da war ich sehr gut drauf vorbereitet? Einfach mal so deine Learnings der Zeit.
Was mir nach wie vor schwerfällt, ist einzuschätzen, wie ich wahrgenommen werde. Mhm. Und was mir gerade in der ersten Rolle, da zum Teil auch ein bisschen auf die Füße gefallen ist, war, dass der Rolle viel mehr Gewicht zugeordnet wird von Kollegen und Mitarbeitern, als ich das selber jemals für mich getan habe. Ich habe das nie so ernst genommen, wie man dann scheinbar manchmal ernst genommen wird.
Ja.
Konnte damit überschaubar umgehen.
Ja.
Und habe schon auch manchmal einen sehr direkten und sehr sparsamen Kommunikationsstil bei manchen Themen, der vielleicht auch nicht immer komplett darauf ausgerichtet ist, alle da abzuholen, wo sie sind.
Okay.
Und auch, und das ist tatsächlich gerade da schwierig geworden und ist immer noch immer wieder schwierig, dass Menschen gibt, die sich wundern, was kommt denn da daher? Und ich meine es gar nicht so, im Gegenteil, ich freue mich eigentlich immer über den Dialog und über den Austausch und ich freue mich über die Fragen und die Rückfragen, die kommen, aber scheinbar gebietet die Rolle, dass man nicht fragt oder dass man das ernst nimmt, was da kommt, auch wenn ich mal nur eine Idee in die Tüte spreche und sage, darüber habe ich mal nachgedacht. Und das ist tatsächlich so eine der großen internen Challenges, die immer da hängen für mich. Kann man dran arbeiten, wird auch mal besser, dann gibt es wieder Phasen, wo es stressiger ist und dann wird es wieder schwieriger. Das ist so ein Auf und Ab. Es wird auch besser mit zunehmendem Alter. Also jedes Jahr so ein kleines Stück.
Ja.
Kleines Stück besser.
Aber das ist wichtig, weil ich meine, man ist der größte Multiplikator im Unternehmen, ist einfach das C-Level, weil dann natürlich die meisten Leute dann aus jeder jeweiligen Entity hinschauen. Klar, ne, wenn alles, was du sagst, ist natürlich, dann hat natürlich einen höheren Wirkungsgrad, als wenn du jetzt vielleicht in einer Expertenrolle bist oder noch in einer Teamrolle bist. Das muss man sich auch bewusst machen, das stimmt. Jetzt heute sitzt du zum Beispiel in einem Podcast, jetzt hören es noch mehr.
Ja. Der Versuch, einen selber zu erklären, scheitert oft auch. Das ist tatsächlich was, das wir an ein paar Stellen mit Teams oder gerade auch im Onboarding mit neuen Kollegen gerne machen und ich gerne mache, ist, dass ich mir viel Zeit nehme für neue Kollegen, die vor allem, wenn sie direkt an mir hängen, um die mich kennenlernen zu lassen, damit dieser Konflikt oder dieses Missverständnis nicht entsteht.
Ja.
Und dann wissen die Kolleginnen und Kollegen auch oft gut, wie sie mich einschätzen können. Da sieht man, glaube ich, auch schnell dahinter. Es ist mir tatsächlich gerade hier auch mal wieder zwischendurch passiert, dass wir das zeitlich nicht geschafft haben, dass das nicht geklappt hat. Es hat dann irgendwie 3 Monate gedauert. Dann hat es mal so richtig einen Bums gegeben.
Ja.
Danach haben wir das nachgeholt und jetzt passt es auch wieder. Aber das war so mal gemerkt, diese Phase braucht es. Ne? Das ist generell wichtig, glaube ich, ne? Auch für neue Leute, die reinkommen, ein gutes Onboarding zu haben und die Leute anzubinden an sowohl die Menschen, die da sind, aber auch an das Unternehmen. Und in dieser persönlichen Beziehung, in den Spezialitäten der einzelnen Leute ist das nochmal ein Thema. Und das merke ich für mich, ist echt essentiell.
Ja, absolut. Ja, jetzt, du wirst jetzt in Zukunft erkennen, wenn der Podcast so erschienen ist, dass die Leute, die sich bei dir bewerben und mit dir das Gespräch haben und gut vorbereitet sind, die haben dann den Podcast gehört und wissen es schon.
Das wäre super. spart mir viel Schleifchen.
Ja, sehr cool. Okay, also die Selbstwahrnehmung, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Reden wir gar nicht so oft darüber. Danke auf jeden Fall, dass du das angesprochen hast. Wie geht's weiter sozusagen? Was sind noch so Themen?
Ich glaube, was, wo ich gut vorbereitet bin oder gut vorbereitet war auch schon immer, ist so dieses viele Themen, breite Themen.
Mhm.
Das ist ja schon was, dass wenn du gerade aus so einer Teamrolle kommst, ich auch die Erfahrung gemacht habe, dann ist natürlich der Horizont vergleichsweise eng.
Ja.
Ja, man hat halt, keine Ahnung, als Leiter Controlling kümmert man sich um Controlling.
Genau.
Für vielleicht dann auch noch einen Ausschnitt von dem Geschäft. Und dann ist diese doch generalistische Gesamtrolle eigentlich ein Thema. Ich habe gerade in den ersten beruflichen Stationen aber immer in kleineren Unternehmen gearbeitet. Zalando ist ja vergleichsweise das größte Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe. Ich habe immer entweder in kleinen Gesellschaften oder in Ablegern von großen Gesellschaften gearbeitet, also kleinen Tochterunternehmen. Und habe da immer sehr nah an der Geschäftsführung und sehr nah an den generalistischen und auch ganz nah an den strategischen Themen gearbeitet. Und war dann so in allem dabei, was so rundherum passiert, was du, wenn du, ich sag mal, in der letzten Reihe hinten bei einem Großkonzern anfängst, natürlich erst mitkriegst, wenn du dich da hervortust und rauskommst. Und bin damit mit dieser Breite früh konfrontiert gewesen und habe die auch immer wieder gesucht.
Ah, okay.
Und am Anfang bei der Zalando auch gefunden, weil die Organisation das hergegeben hat. Und war dann in dieser Gesamtrolle eigentlich wieder ein bisschen zu Hause.
Cool.
Und das merke ich schon, dass ich mir leichter tue mit einem Thema, das fachfremd ist oder das ich jetzt nicht jeden Tag am Tisch habe. Auch wenn es Sachen gibt, wovon ich keine Ahnung habe und auch Abstand halte.
Ja. Aber man sollte auf jeden Fall offen sein, sich diese Breite auch irgendwie anzueignen, weil sonst wird es wahrscheinlich im C-Level nichts, ne? Wenn man dann nur sich nur auf seinen kleinen Bereich konzentriert. Das ist ja auch oft das Thema, wenn Leute, die sehr fachlich sehr, sehr gut sind, dann in Managementrollen befördert worden, aber eigentlich gar nicht diese Offenheit haben, sich dann auch mal HR, Controlling, andere Bereiche anzugucken, dass das dann manchmal schief geht, ne?
Das kann eine Herausforderung sein. Ich weiß gar nicht, ob das nach innen Thema ist. Also man kann dann ja seinen Job gut machen, wenn man Experte in seinem Thema ist. Das Verstehen der anderen, derer, die links und rechts sitzen, ist eigentlich der spannende Teil. Das ist das, was wir hier machen und gerade in den Rollen, und das ist vorhin gesagt, es ist so die Schlüsselrollen oder die Schlüsselebene im Unternehmen, wo ja doch alles zusammenläuft. Wenn wir was entscheiden in einem Silo, dann hat das Auswirkungen auf die anderen Silos. Und wenn man da so ein bisschen Überblick hat und das generalistischer betrachten kann und auch mal versteht, okay, wenn wir das machen, dann wirkt sich das in dem anderen Bereich so und so aus oder zumindest mal auf die Idee kommt zu fragen, das ist schon ganz, ganz hilfreich.
Cool. Ja, was sind denn so für dich auch Erfolgsrezepte, um vielleicht also entweder die Charaktereigenschaften zu entwickeln, die man im C-Level braucht, oder um die zu halten, sich selber weiterzuentwickeln oder generell einfach den Job erfolgreich zu machen? Hast du da so Sachen, wo du sagst, ohne diesen Themen, also wenn ich mich zum Beispiel nicht jeden Abend hinsetzen würde und meinen nächsten Tag planen, dann wird, glaube ich, alles aus dem Ruder laufen. Solche Sachen.
Das würde ich gern sagen, das wäre jetzt aber gelogen. tatsächlich merke ich, wenn ich das mache, wenn ich es zeitlich schaffe und wenn ich es unterkriege, dass ich mir am Abend nochmal hinsetze oder mir in der Früh auch oft. Ich bin so ein, ich brauche nicht sehr viel Schlaf.
Okay.
Und ich bin so mit 5-6 Stunden eigentlich gut bedient.
Alles gut, ja.
Und wenn die Kinder durchschlafen, dann komme ich dazu auch und dann bleibt natürlich recht viel Tag übrig. Vorne und hinten, da kann man sich dann hinsetzen und mal kurz nachdenken, so was steht denn morgen dringend an und was ist denn da? Dann sehe ich schon, dass ein bisschen Tempo reinkommt in manche Themen und man einfach nicht im Kreis läuft. Das klappt nicht regelmäßig. Das ist, und dann gibt es wieder irgendwo eine Präsentation, die noch fertig werden muss oder es gibt noch irgendwie die drei Sachen, die wirklich schon lange liegen, die dann da mal endlich durch müssen oder eine Verhandlung mit einem Betriebsrat, wo man jetzt endlich mal die Sachen runterschreiben muss, die man da noch rein braucht. Und das sind so die Dinge, die fallen bei mir in den Tagesrand. Darum ist dieses Strukturieren, Sortieren, wäre total toll.
Ja.
Klappt leider nicht immer.
Okay.
Merke ich aber, wenn es stressiger wird, also wenn es zu viel wird, dann zwinge ich mich dazu tatsächlich.
Okay.
Dann fällt halt mal was anderes so ein bisschen nach hinten auf der Liste. Und weil ich sonst komplett die Organisation verliere und dann, dann wird es schwieriger. Ja.
Also interessant, ne? Also gerade wenn es stressiger würde, man eigentlich noch weniger Zeit hat, zwingst du dich sozusagen.
Genau, dazu. Darauf muss ich mich zwingen. Schaffe ich dann aber auch und dann klappt es auch. Ja? Es gibt immer wieder so Phasen, wo, keine Ahnung, irgendwie, wenn familiär sich was umorganisiert, dann das eine Kind kommt in die Schule und dann ist plötzlich irgendwie andere Abläufe und so, dann kommt hier noch beruflich was dazu, dann sind plötzlich vorne und hinten Dinge über einen hereinbrechen und da drinnen hilft es dann zu sagen, ich nehme mir die halbe Stunde.
Okay, gut, dann also habe ich auch schon teilweise also immer mal wieder gehört, es muss nicht sein, ja, manche Leute machen das und denen hilft das und ich glaube, das Schöne an dem Format ist ja auch, man sieht einige Sachen, die wiederholen sich, das machen wohl alle Leute, die im C-Level, im Top-Level sind, so und es gibt so ein paar Sachen, die sind ganz unterschiedlich, die macht, ja, die sind unabhängig oder sie sind abhängig von der Person, andersrum. Also was sind vielleicht deine so Themen, wo du sagst so, gibt's da was, irgendwas, wo du sagst, das sind so Anker, da hältst du dich irgendwie fest, vielleicht auch auf täglicher Basis?
Ich habe keine tägliche wiederkehrende Routine. Ich habe vielleicht noch das, was so die konstanteste Geschichte ist, dass ich, wenn ich ins Büro gehe, was ich fast an allen Tagen tue, den Weg mit dem Fahrrad mache. Das geht hier in Berlin mit einer guten Lebensversicherung schon ganz gut. so 10 Kilometer meistens und da kommt man so ein bisschen runter am Abend und in der Früh auch so ein bisschen rein. Das ist auch so eine Phase, wo ich dann Musik höre oder Radio höre vor allem auch.
Das macht die Lebensversicherung dann noch teurer auch.
Das weiß die nicht, also außer jetzt vielleicht nach dem Podcast. Das hilft mir so ein bisschen aus dem Gefummel des Tages und aus der Hektik des Tages rauszukommen und anzukommen. Ich komme dann auch zu Hause bei der Tür rein, das ist eigentlich mal ganz schön und dann so ein bisschen wie die Tore von Moria kommen dann die Türen auf und die Zwerge raus. bin dann aber auch schon da und bin eben nicht mehr mitten im Ding. Klappt nicht immer, weil manchmal bin ich auch noch am Telefon oder muss dann noch irgendwie was fertig telefonieren oder habe was nicht aus dem Kopf gekriegt. Aber in vielen Tagen hilft es einfach mal, da kurz den Cut zu machen und es ist dann auch so die 2 Stunden, bis die Kinder dann schlafen gehen, sind dann auch konzentriert darauf und das brauche ich auch als Ausgleich und als Balance. Und danach kann ich mir wieder hinsetzen, wenn es sein muss. Kann wieder rein fokussieren. Ja. Das ist, glaube ich, das Ding. Eher auf einer so übergeordneten Ebene ist bei mir so dieses Spiel aus Fokus mit Detail und oben drüber und machen lassen. Ja, das, wo ich am ehesten sehe, dass sich so Wirkung entfalten kann.
Ja, okay.
Im Grunde bin ich schon jemand, der eher machen lässt, versuch Guidance zu geben, versuch irgendwie eine Richtung zu geben, auch viel in einem Gespräch, auch viel eben, das sind wir wieder da, wo wir vorher waren, einfach mal in die Tüte gesprochen, so das und das und das fällt mir ein dazu und das denke ich nach und viele Kolleginnen und Kollegen können damit gut umgehen, dass sie dann sagen, okay, gut, ich habe gehört, was er gesagt hat, 3/4 davon kann man nicht brauchen, aber damit und damit mache ich jetzt was.
Ja.
Damit kann ich gut umgehen und daraus ergibt sich eigentlich immer eine gute Zusammenarbeit und auch ein gutes Tempo nach vorne. Und dann gibt es Themen, die mir dann entweder gerade wichtig sind, weil ich feststelle, da geht mir zu wenig weiter oder da müssten wir jetzt mal oder da ist die Perspektive einfach, ich vielleicht was weiß, was man noch nicht unbedingt allen erzählt hat, um da einen Schwung drauf zu legen.
Verstehe.
Oder auch, weil es halt von irgendwoher ein Impuls kommt. Und da dann tief reinzugehen und dann aber auch doch relativ kleinteilig zu verstehen, was da eigentlich passiert, ist so ein bisschen dieses Wechselspiel, das ich versuche hinzukriegen, sodass niemanden wirklich auf die Nerven geht, wenn ich versuche einzusteigen. Alle wissen, okay, in 3 Wochen ist er wieder fertig damit. Dann sind wir alle weiter. Und wir können auch wieder gezielter und anders arbeiten.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch daraus ein Mehrwert entsteht. Und das ist eben nicht, das geht nicht um Micromanagement und du mach jetzt das und mach jetzt das, sondern ich würde gerne verstehen, was passiert da, was sind die Treiber, was steckt da dahinter.
Okay, also so ein gegenseitiges Gedankenteilen ja auch irgendwie. Genau. Ne?
Viel davon ist einfach Diskurs in Schleifchen immer tiefer rein, bis ich dann sage, okay, so jetzt kann ich ja nichts mehr beitragen und gut so.
Ja, sehr cool. Ja, also das mit dem Fahrrad, das haben wir gemeinsam. Ich mache das auch. Also ich bin auch jemand, der jeden Morgen und abends natürlich dann auch wieder zurückfährt und immer mit dem Fahrrad. Das ist für mich auch so jetzt hat man so, kann man abschalten, konzentriert man sich ein bisschen, versucht nicht überfahren zu werden und kommt in die Arbeit und gleich auf dem Rückweg. Das ist, glaube ich, echt so ein guter Ankerpunkt. Und ich finde es interessant, dass du sagst, du teilst eher so deine Gedanken mit deinem Team oder auch mit deinen Mitarbeitenden, damit die wissen, was geht in deinem Kopf rum und was können die sich dann da rauspicken, sozusagen, um weiterzumachen. Das ist auch ein interessanter, also gibt es wahrscheinlich einen Fachbegriff für den Führungsstil, aber ich weiß es jetzt gerade nicht, deswegen sag ich mal, ist eigentlich ein ganz cooler Führungsstil, sehr, sehr, ja, sehr kooperativ auf jeden Fall. Ja, also sehr spannend. Ich glaube, man hat schon sehr, sehr viele coole Tipps gelernt. Hast du noch ein paar auf Lager, wo du sagst, so, hey, das sind so Themen, die haben dir geholfen oder die haben, vielleicht sind es auch Charaktereigenschaften, die du sagst, die muss man entwickeln oder die wusstest du gar nicht, dass man die im C-Level haben muss und solche Sachen?
Ich glaube, ein Thema noch, das vielleicht spannend ist, dass ich habe null Schmerz damit, zuzugeben, dass ich falsch gelegen habe. Mhm. Ja, habe mich geirrt. Ja. Geht mir relativ leicht drüber und ist dann auch ehrlich. Also ich bin relativ schnell bei einer Meinung. Mhm. Ich glaube auch oft, habe ich relativ schnell verstanden, was da jetzt alles so reinspielt, Größenordnung, und hüpft dann auch, weil ich auch gar keine Lust habe, dann noch drei Schleifchen zu drehen an vielen Stellen. Das klappt oft. Da gibt es auch mal Momente, wo ich nicht richtig liege. Und ich höre dann drauf, wenn mir wer sagt, magst du nochmal nachdenken? und kann dann auch gut sagen, ja, stimmt. Ja. Statistik ist nicht meins. Ne?
Okay, ja, das ist ein guter Punkt. Wie hast du da irgendwie, wie sorgst du dafür, dass das die Leute sich auch trauen? Also, dass die auch dann sagen, so, hey, ich weise ihn auf seine Fehler hin, sozusagen. Ist das so ein einfach immer wieder sagen, sagt mir Bescheid, wenn irgendwas Schrott ist, oder wie macht man das?
Das ist viel da, wo wir vorher waren. Ne? Das ist dieses Aufbauen von diesem Kennen und Vertrauen und Wissen, dass ich das aushalten kann, immer wieder es reinbringen. Oft auch dieses Caveat in dem Gespräch, du, ich bin gerade ziemlich fest überzeugt davon, dass das so ist, kann aber ein völliger Blödsinn sein.
Ja.
Das klingt ja manchmal so ein bisschen so kleinmacherisch, ne? Oder so irgendwie immer so leicht revisionistisch zu dem, was man selber sagt.
Ja.
Motiviert dann aber doch den einen oder anderen eben die Hand zu heben. Ja, es gibt sicher auch Leute, die sich nicht trauen trotzdem. Ja, da kann ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr helfen. Aber alle, mit denen ich enger zusammenarbeite, versuche ich zu ermutigen, heb die Hand, sag's. Ich habe einen schwachen Sensor. Also ich merke natürlich manchmal, dass jemand jetzt gerade irgendwie anfängt, woanders hinzuschauen, damit er mir jetzt nicht, ne? Denn wenn es mir auffällt, frage ich schon nach. Das fällt mir nur nicht immer auf.
Mhm. Ja, okay. Cool. Ja, ich habe noch eine Frage, dann kommen wir auch schon langsam ans Ende vom Podcast. Wir haben, glaube ich, im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen. Spielst du noch Basketball?
Ich habe nie Basketball gespielt.
Ach so, war das, stimmt, aber ich hatte nämlich in der Recherche gesehen, du hast mal im Basketballbereich auf jeden Fall gearbeitet.
Ich habe in der Nähe von Wien, Kloster Neuburg, beim dann vorher und später, nur zu meiner Zeit nicht, österreichischen Basketballmeister.
Genau.
So ein bisschen das Mädchen für alles gemacht. Tatsächlich VIP-Buffet bestellen und austeilen, die Abendkasse, die Werbebanner verkaufen, montieren, aufstellen und wieder wegräumen, die Trikots einkaufen und bedrucken lassen und dann gelegentlich mal waschen, eigentlich so circa alles gemacht, was da so angefallen ist. Das war in dem Vereinskontext insofern interessant, als ich der Einzige war, der eigentlich ernsthaft Gehalt gekriegt hat dafür, weil es natürlich auf Ehrenamtlichkeit basiert, in so einer ein bisschen kleinere Struktur als gerade im Fußball dann, wo es schon professioneller zugeht, und das ist 20 Jahre her.
Ja.
Ja, mittlerweile ist, glaube ich, auch da die Struktur schon ein Stück gewachsen.
Ja.
Es war eine coole Erfahrung und es war so ein Nebenjob neben dem Studium. Das hat zum Teil Vollzeitausmaße angenommen und dann war wieder, wenn halt die Saison nicht war, wochenlang nichts. Mhm. War aber super spannend und super breit auch tatsächlich.
Ja.
Ich war selber Ruderer. Ich habe leistungssportlich gerudert eine Zeit lang. Bin nicht unbedingt sehr, sehr erfolgreich, aber doch bei internationalen Bewerben mitgefahren. Und das war tatsächlich auch so eine resilienzbildende Phase. Ja. Es gibt halt Dinge, die machen einen irgendwie nicht mehr nervös.
Ja.
Wenn man irgendwie gerade in so einem, in einem großen Boot, Achter, Vierer, bei einer internationalen Regatta am Start steht oder auch bei einer Juniorenweltmeisterschaft am Start steht und dann kommt da irgendwie so der Rollercall, diese Durchsage, da werden die Länder abgerufen oder die Startbahnen abgerufen und dann weiß man, okay, jetzt geht es in 20 Sekunden los, es geht in 10 Sekunden los und da wird man irgendwie ruhig.
Ja.
Es stresst mich relativ wenig.
Ja, Ruderer sind ja, ich weiß nicht, ob es ein unterschätzter Sportler sind, finde ich. Auf jeden Fall sind sie nicht so gut porträtiert öffentlich, wie jetzt vielleicht andere Sportarten, die man sich mehr anguckt oder die mehr veröffentlicht werden. Aber also ich habe mich damit schon immer ein bisschen mehr auseinandergesetzt, weil ich ruder auch gerne auf dem Konzept 2 Rudergerät. Und das ist schon einer der toughesten Sportarten, die es so gibt, weil man, ich meine, allein der Fakt, dass du, wenn du in so einem Vierer oder in so einem Achter sitzt, halt nicht aufhören kannst, wenn du gerade der bist, der aufhören will, ist natürlich schon heftig.
Ja, das gerade im Mannschaftsboot ist das natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik. Ja. Auch im Einer ist das ist viel Kopfsache.
Ja.
Und ich bewundere dich natürlich für den Ruderergometer. Wir haben das gerade im Wintertraining natürlich sehr viel gemacht.
Mhm.
Und irgendwie, wenn dann zwischen November und Januar eigentlich alle Viertelstunden Last Christmas im Radio läuft und du da zweimal am Tag 90 Minuten auf dem Gerät sitzt.
War das Training? Echt zweimal am Tag 90 Minuten?
Zum Teil dann das Training, gerade in den Ferien und sowas mehr. In der Schulzeit war es natürlich nur einmal am Tag, da ging nur Nachmittag und dann waren so Einheiten zwischen 60 Minuten, 90 Minuten plus Krafttraining, ohne Krafttraining. Und das ist dann schon zäh und das ist auch, also da auf dem Ding sitzen, das ist ja auch laut, ja, dann bist du meistens nicht allein in dem Raum, dann sitzen neben dir noch 3-4 andere auf den Geräten, man kann nicht quatschen, AirPods gab es noch nicht vor 20, 25 Jahren, abgesehen davon, dass die wahrscheinlich rausfallen würden.
Und es ist trotzdem laut, also müsste es fast Noise Cancelling irgendwie, also.
Genau, es ist tatsächlich, es ist cool, ja, es macht auch Spaß, es machen auch so Rennen auf dem Gerät Spaß. Ich finde es auch schade, dass der Sport nicht so sehr beachtet wird.
Ja.
Ich glaube aber, es ist zum Zuschauen auch nicht ganz so reizvoll natürlich. Es ist von innen cooler.
Ja, ich glaube auch, wenn man sich damit nicht so richtig beschäftigt und wenn man nicht mal 60 Minuten auf dem Ergometer saß, dann weiß man nicht. Aber ich finde, es ist echt so, also 60 Minuten oder 90 Minuten, wenn man das regelmäßig auf dem Ergometer macht, das ist charakterbildend, würde ich sagen, weil da hast du echt Zeit, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und du musst natürlich immer wieder dagegen ankämpfen, zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Ich sitze hier auf diesem Stück Plastik und ruder da, also ist schon...
Es gibt ein gewisses Durchhaltevermögen. Ja, ich glaube, hat mir viel beigebracht, die Zeit.
Ja, mittlerweile gibt's, ich habe letztens auch irgendwo gesehen, dass es jetzt diese so, da kann man so dann sein Handy oben hin oder sein iPad und dann kann man so gegen andere, so ähnlich wie bei Peloton, glaube ich, auch machen. Das wollte ich mir auch mal angucken. Vielleicht sehen wir uns da ja irgendwann mal wieder. Ruderst du noch ein bisschen oder?
Tatsächlich gar nicht mehr. Das ist, ein Kumpel von mir hat das mal gesagt, wenn man da lange nicht drin saß, man weiß aber noch, wie es eigentlich geht, kann es aber nicht mehr. Es ist höchst frustrierend.
Ah, okay.
Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir so einen Ergometer wiederhole. Ich bin aber eher am Fahrrad.
Nee, klasse. Also hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast.
Danke dir.
Also wer jetzt noch zuhört, der muss auf jeden Fall unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast. Erstens natürlich abonnieren, zweitens Bewertung, weil dann kriegt man solche tollen Episoden wie mit dem Marcel regelmäßig in seinen Feed. Muss sich also nicht drum kümmern, wen höre ich als nächstes. Und die meisten Leute, die hier sind, sind definitiv hörenswert, egal aus welcher Industrie oder aus welcher Funktion man kommt. Wenn man sich für C-Level interessiert oder selber da tätig ist, dann wie gesagt unbedingt ein Abo dalassen. Der Podcast ist natürlich nur möglich, weil ich das als Berufshobby mache und sonst für Atreus tätig bin. Das heißt, um die Fragestellung herum habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen, sei es interimistisch, für Programme, für Projekte, Transformationsprojekte speziell, da gerne mal auf mich zukommen, also entweder auf LinkedIn oder eben per Mail, das ist alles unten in den Shownotes drin. Dann können wir uns mal unterhalten, vielleicht können wir euch helfen, vielleicht hat auch das Sparring dann schon geholfen. Da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr tolle Kandidaten für alle möglichen Aufgaben in unserem Netzwerk. Also atreus.de mal vorbeischauen. Und Marcel, ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Vielen Dank, freue mich auch.